Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe hier bei unserem Golf-Rückblick auf das letzte Wochenende. Wir haben einiges vor. Wir schauen nach Südafrika, wir schauen zum Eurasia Cup und wir schauen auf Hawaii oder nach Hawaii, wo es ja nicht nur sportliche Schlagzeilen gab, sondern auch eine Schreckensmeldung, beziehungsweise sogar zwei Schreckensmeldungen. Auf die gehen wir natürlich ein heute hier bei Nur Golf mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und die erste Etappe, die machen wir aber beim Eurasia Cup, beim Team-Event, beim dritten großen Team-Event und Kontinentalvergleich der Golfszene bei den Herren nach dem Ryder Cup und dem President's Cup. Die etwas kleinere Ausgabe eines Kontinentalvergleichs, der Eurasia Cup zwischen Europa und dem Team Asien. Zum dritten Mal erst ausgetragen in diesem Jahr. Die vorherigen Ergebnisse 2014 gab es ein Unentschieden zwischen beiden Teams. 2016 setzten sich die Europäer ganz, ganz glatt durch. In diesem Jahr wurde es etwas spannender. Desiree, ich hatte in unserem Vorbericht oder in meinem Vorbericht gesagt, alles andere als eine Niederlage der Asiaten wäre dann am Ende doch überraschend. Es ist in Anführungsstrichen zum Glück aus meiner Sicht so gekommen. Die Europäer haben sich mit 14-10 durchgesetzt, aber sie haben sich unheimlich schwer getan.
Ja, also besonders an den ersten beiden Tagen. Der dritte Tag, da werden wir gleich drauf eingehen, da war es dann eine klare Sache. Aber es war schon, so ein bisschen überraschend, dass eben an Tag 1 Team Europe wirklich nur zwei Matches gewinnen konnte und eins eben halbiert wurde und dann eben 2,5-3,5 Punkte im Rückstand war nach Tag 1. Rückblickend gesehen, besonders überraschend, eben eine unglaublich klare Niederlage von Henrik Stenson zusammen mit Alexander Levy mit 5-4. Also das war natürlich irgendwie wirklich krass. Und also das hätte sicher keiner erwartet. Der große Altmeister, auch Matchplay-Altmeister, an Tag 2 lief so ein Ticken besser. Da war es dann komplett ausgeglichen mit dreimal Team Europe, dreimal Team Asia. Aber eben auch nicht so, dass jetzt da erdrutschartig alles gewonnen wurde auf europäischer Seite. Und erst am dritten Tag, mussten die dann raus und zeigen, was geht. Und das haben sie dann auch tatsächlich gemacht und haben wirklich sehr, sehr viele Punkte dann da noch nach Hause geholt. Das war eigentlich von Anfang an eine sehr entschlossene und klare Sache von Seiten des Team Europe. Also ja, gewonnen mit 14-10, aber ich habe es auch schon in der Sportshow so formuliert, ich bin ganz froh, dass die so ein bisschen Stress hatten an den ersten beiden Tagen und mit einem Rückstand in die Finalrunde am letzten Tag gingen, weil, ich will das jetzt nicht kleiner machen, als es ist, das Event, aber es ist ganz klar ein Test für den Ryder Cup. Da kann der Captain viel ablesen und da kannst du dann letztendlich, wenn da alles ganz toll läuft, kannst du weniger ablesen, als wenn du wirklich mal im Rückstand bist und das Team dann zeigen muss, wie die Mentalität so ist und wie die Einzelleistungen so sind.
Und der Captain Thomas Bjørn konnte natürlich ein bisschen was ablesen und war vor allen Dingen am Ende erleichtert, dass es doch geklappt hat. Thomas Bjørn im Interview mit der European Tour sagte er dazu Folgendes.
Yeah, they came out, the whole team came out today and there was a maybe a bit of change in atmosphere in that team room yesterday. There was a lot of determination and a lot of willing to go out and win a point, and most of them did that today, so I'm very proud of them. Very great team, great morale. They knew that it was they had to keep going to the end. They knew they were up against something that there was a special atmosphere in that Asian team, and they knew they had to work hard, and today I can only say that every single one of them stood up and did everything they could, and I'm just very proud of these boys. They worked so hard this week and they worked well together, and as a group we've had a really good time, and we wanted to win. We didn't want to travel this far at this time of the year not to win, so we wanted to come out here and show that European golf is more than 12 strong. We're all the way through, and a lot of these guys deserve their points today. They worked hard this week and might not have gotten too much out of it, and today they did.
Also Wille, auch ein großer Punkt, den Thomas Björn da angesprochen hat, der am Ende zum Sieg letztlich zu diesem 14:10 beigetragen hat. Sie haben es in den Einzeln am Ende geknackt und haben dann ja, die gar nicht mal so schlechte asiatische Konkurrenz geschlagen. Das war das beste asiatische Team, was jemals zu einem Eurasia Cup angetreten ist. Und wenn wir auf die Namen noch mal kurz gucken, SSP Chavrasia zum Beispiel oder Kiradech Afibanrat, Ben Ahn war dabei, Anirban Lahiri, also es sind durchaus Namen, die sich sehen lassen können. Hideto Tanihara, der ja im letzten Jahr auch ja seinen Durchbruch irgendwo auch auf internationalem Parkett geschafft hat.
Genau, Tanihara mit Matchplay-Sieg gegen Jordan Spieth wird man auch nicht so schnell vergessen. Und in der Aufzählung der Bekannteren hast du noch Hao Tong Li jetzt nicht genannt. Der Chinese, der ja wirklich auch sehr aufstrebend ist im internationalen Turniergolf. Also die haben schon eine Truppe beieinander gehabt, die konkurrenzfähig war, plus Heimvorteil. Und dann ist es schon, also es war jetzt schon so, dass ich mir gedacht habe, so ganz der Selbstläufer muss es nicht zwingend werden. Und dazu kommt, dass wir halt in der Phase der Saison sind, wo die Spiele ja naturgemäß jetzt noch nicht so ganz au point sind. Also die bereiten sich ja nicht den Winter über auf den Eurasia Cup vor. Also ja, aber nicht als Hauptziel, sondern die sind ja so ein bisschen getimed auf die Saison-Highlights, die da heißen, Majors und so weiter, was dann noch kommt. Und dann natürlich am Horizont schon aufscheinend der Ryder Cup im September. Und entsprechend ist es jetzt ja auch eine Momentaufnahme. Das ist auch tatsächlich jetzt für den Captain noch nicht irgendwie so, dass der sagen kann, okay, der und der hat jetzt so und so viele Punkte geholt, das ist super, also der spielt dann, sondern es ist ja wirklich noch ganz am Anfang von der Saison. Und insofern ist es ein Zwischenstand. Es kann schon Hinweise geben. Natürlich wird Thomas Björn da einiges mitnehmen aus diesem Turnier. Aber es ist halt auch noch wirklich früh im Jahr. Und ich würde mal sagen, dass also speziell Henrik Stenson mit seinen Teamergebnissen, speziell vom ersten Tag, ja, also das ist, sorry, aber das ist nicht der Henrik Stenson, den wir kennen, der da schon ganz andere Sachen nach Hause gefahren hat. Wir haben ein paar sehr überzeugende Performances gesehen, besonders von Tommy Fleetwood und auch von Tyrrell Hatton, die beide mit 3 Punkten dann nach Hause gehen konnten. Das war natürlich toll, die sind offensichtlich auch gerade wirklich fit. Aber ich glaube, dass da bei anderen noch wirklich Luft nach oben ist. Matthew Fitzpatrick war zum Beispiel sehr enttäuscht über seinen nur halben Punkt am Sonntag. Der hat gegen Sungwon Kang gespielt und hat sich da offensichtlich einen Sieg erwartet. Aber sagt halt auch, Mai, jetzt fliegen wir heim, weiter trainieren, Turniere spielen, erstmal über die Rangliste qualifizieren und dann großes Ziel Ryder Cup im September.
Das ist natürlich die übergeordnete Aufgabe, die Thomas Björn in diesem Jahr dann zu absolvieren hat. Aber wir haben es ja im Interview gehört, ein bisschen erleichtert war er eben, dass das mit dem Jahresstart dann schon so gut losgegangen ist. Und er hat auch gesagt, dass sich die Truppe ja insgesamt gut verstanden hat. Also auch wenn das nicht die gleichen Teams oder die gleichen Teams Eurasia Cup und Ryder Cup am Ende sein werden, aber dass sich die Europäer untereinander ganz gut verstehen, das ist eine schöne Erkenntnis, aber es ist auch keine neue Erkenntnis. Also da gibt es keine wirklich großen Animositäten, wie es ja früher mal im US-Team beispielsweise war zwischen Tiger Woods und Phil Mickelson, was ja mittlerweile auch offensichtlich beigelegt ist, weil alle altersmilde werden.
Das mit dem Altersmilde, hast du schön gesagt, Malte, ist auch tatsächlich so. Und nein, also das europäische Team hat eigentlich über Jahre hinweg immer dadurch überzeugt, dass es ein gutes Team war, was ja wiederum, wenn man es jetzt philosophisch betrachtet, eigentlich verwunderlicher ist als die Amerikaner, die ja naturgemäß sowieso auch im Sportbereich unglaublich patriotisch ticken und wenn es auch ein Riesenland, fast schon Kontinent ist, natürlich aus einem Land, nämlich den Vereinigten Staaten kommen, ist das Team Europe ja normalerweise dann doch deutlich heterogener und wir haben viele Nationalitäten und trotzdem ist es so, dass die unglaublich zusammenhalten, dass die eine super Stimmung haben, dass natürlich Teile der Spieler vermehrt auf der European Tour spielen, auf einer anderen Tour, wo man, böse formuliert, vielleicht ein bisschen mehr Spaß hat als auf der PGA Tour in Amerika. Das ist jetzt von mir nur so ein bisschen eine Vermutung, aber es gibt im europäischen Bereich tatsächlich so ein paar Spieler, die ich persönlich für sehr originell halte und die einfach gut zusammen können. Und einige davon sind halt auch in diesem Eurasia Cup jetzt gewesen. Und wir werden einige davon auch im Ryder Cup Team sehen. Natürlich wird da dann auch ein Sergio García wahrscheinlich noch auftauchen, wenn jetzt nichts mehr schief geht. Und wir alle hoffen natürlich, dass auch Martin Keimer sich qualifizieren kann jetzt über die Saison. Aber einige von denen, die wir hier gesehen haben, werden dann auch in Paris bzw. in Versailles auf der Matte stehen und die werden wir dann natürlich auch ekstatisch anfeuern.
Selbstverständlich, bei aller gebotenen Neutralität, zumindest von meiner Seite. Aber
also ich bin nicht neutral, sage ich gleich. Beim Ryder Cup ist jegliche Neutralität bei mir den Bach runter. Also da muss der Hörer mit zurechtkommen, das tut mir furchtbar leid.
Ist dir als Expertin unbenommen.
Danke.
Lass uns noch kurz auf zwei Namen eingehen, die Thomas Björn im Vorfeld des Eurasia Cups und vielleicht auch im Vorfeld des Ryder Cups auf jeden Fall auf dem Zettel hat, nämlich Paul Casey und Alexander Levy. Das waren seine beiden Captain's Picks jetzt für den Eurasia Cup. Und Casey mit 3 Siegen letztlich hervorgegangen aus diesem Event. Bei Levy war es ein bisschen gemischter. Aber das sind
Casey
auf jeden Fall
hat auch nicht dreimal gewonnen. Casey hat zwei Punkte aus den Teams geholt und hat tatsächlich sein Einzel verloren gegen Pohm Saksansin. Ja. Das ist so ein bisschen verwirrend auf der Ergebnisliste, aber also am Sonntag hat er leider nicht reüssieren können.
Aber immerhin zweimal gewonnen. Hinten raus war es ja dann letztlich auch egal, weil die Europäer ja insgesamt nur 3 Einzel verloren hatten. Okay, da habe ich ihm einen Sieg zu viel zugeschustert, aber gerade in diesen Teamwettbewerben, da hat er sich wirklich gut verkauft.
Ja, auf jeden Fall. War ja auch mit zwei verschiedenen Spielern zusammen gepaart sozusagen. Zum einen am ersten Tag mit Tommy Fleetwood und zum anderen am zweiten Tag mit Tyrrell Hatton. Und ich denke, das ist tatsächlich die interessanteste Personalie für Thomas Björn jetzt gewesen, wie sich Casey in diesem Team macht. Wir wissen ja, dass die Vorgeschichte etwas problematisch ist, dass es da auch schon mal Stress gab. Da geht es natürlich um andere Personen, nicht um dieses Team, was jetzt spielt und dass Casey natürlich jetzt Ryder Cups nicht gespielt hat, weil er auch absichtlich sozusagen sich selbst als nicht auswählbar hingestellt hat, weil er nur die PGA Tour gespielt hat und eben keine European Tour Berechtigung hatte. Und insofern ist das, finde ich, ein großer Gewinn für das Team Europe. Das war ja beim letzten Ryder Cup schon so, dass man gesehen hat, Paul Casey ist in einer super Saisonendform und wird nicht zum Ryder Cup mitfahren. Das wäre eine deutliche Verstärkung fürs Team gewesen. Hoffen wir, dass es dieses Jahr auch so sein wird, wenn er jetzt dann dabei sein wird, wovon man im Moment ausgehen kann. Und ich denke, dass das Debüt, ist ja nicht, aber das Comeback von Paul Casey wirklich erfolgreich war. Dieses nicht gewonnene Einzel am Sonntag mal außen vor lassen, meine Güte. Also das ist jetzt, das ging so hin und her. Das ist auch nicht so, dass der gute Pum Saksansin das irgendwie erdrutschartig gewonnen hätte. Da war auch mal Paul Casey eigentlich vorne und hat dann so gegen Schluss ein bisschen nachgelassen. Und das ist ein sehr, sehr ambitionierter, junger asiatischer Spieler, der wirklich gut sich verkaufen konnte über dieses Wochenende. Insofern, so what, war auch kein wichtiger Punkt dann mehr. Aber Paul Casey hat sich, glaube ich, im Team jetzt gut integriert. Und das ist, wie gesagt, eigentlich die Hauptpersonalie jetzt auf den ersten Blick aus meiner Sicht, die für Thomas Björn wichtig war. Da drumherum kann er noch ganz, ganz viel anderes bauen. Und die jungen Spieler, da musst du jetzt erstmal gucken, wie die Saison einfach läuft. Das ist einfach noch nicht klar. Da werden schon viele davon beim Ryder Cup sein. Aber die Qualifikation dauert noch eine ganze lange Zeit eigentlich.
So ist es. Und mit den Captain's Picks, da braucht sich Björn ja auch noch lange nicht festlegen. Da kann er ja auch noch ein bisschen beobachten, vielleicht dann auch Alexander Levy noch ein bisschen beobachten, der natürlich als Franzose vor heimischem Publikum einer wäre, der als Captain's Pick in Frage kommen würde, wenn er sich denn nicht richtig qualifizieren würde. Levy hat sein Einzel gewonnen am Ende gegen Kiradech Afibanra 3-1, davor aber die beiden Team-Matches leider verloren, aber da hat er sich auch von Henrik Stenson, glaube ich, verunsichern lassen.
Ja, bestimmt. Also du, wenn du mit Stenson in einem Flight spielen musst, das ist echt, also
ja, vor allem, wenn dem nichts gelingt.
Ja, das stimmt allerdings. Vor allen Dingen, wenn er eh schon Iceman ist, wenn alles läuft, wird er wahrscheinlich noch deutlich eisiger dann von der Laune her, wenn es tatsächlich gar nicht läuft.
Und dann friert trotzdem der Putter natürlich auch beim Mitspieler ein.
Genau. Ja, also Henrik Stenson kann sich natürlich da drüber hinwegsetzen, was da jetzt passiert ist. Der ist da unangefochten im Team, wenn die Saison nur halbwegs normal verläuft. Tatsächlich habe ich so ein bisschen die Hoffnung und auch die Erwartung, dass sich jetzt über die Saison hin noch andere französische Spieler eventuell ins Licht des Interesses spielen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht auch wie Kai aus der Kiste auf einmal Victor Dubuisson wieder mal auftaucht, der ja als Matchplay erfahrener Spieler und auch als echt groovy Typ da, also finde ich, eine deutliche Bereicherung wäre, der aber halt leider in einem Formtief jetzt steckte und zwar schon relativ lange Zeit, aber wer wer weiß, vielleicht kommt da ja aus der Ecke noch was. Und es sind doch einige Spieler auf der European Tour auch unterwegs, die aus dem französischen Team kommen und wirklich gute Leistungen jetzt im letzten Jahr gezeigt haben. Da waren die Franzosen wirklich gut mit dabei. Also vielleicht ist es ja auch so, dass sich neben Alexander Lévy da noch ein, zwei andere Spieler finden, die eventuell fürs Team in Frage kommen würden.
Es hat sich auch bei der BMW SA Open in Südafrika ein Franzose, ja, zumindest teilweise in Szene setzen können. Adrien Sadier, der hat am zweiten Tag eine 63 gespielt, konnte das Tempo dann am Wochenende aber nicht halten. Am Ende Siebter geworden. Wir gehen später noch auf dieses Turnier ein. Aber das wäre vielleicht so einer, der dann wie Kai aus der Kiste irgendwann auch noch mit da kommt. Ein Mann, den man so bisher noch nicht gehört hat. Wir werden das natürlich beobachten hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Da haben wir auch die Qualifikation für den Ryder Cup natürlich absolut auf dem Schirm und behalten es im Fokus, werden darüber berichten hier bei uns in der Sendung oder in unseren werktäglichen Updates. Auch da sind wir natürlich am Golfsport dran und wir gucken gleich rüber nach Hawaii. Auch da stand ja ein Turnier auf dem Programm, die Sony Open, und wie es dort gelaufen ist, das hört ihr gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
PGA Tour und die Sony Open auf Hawaii, unsere nächste Station. Spannung pur. Auf der Schlussrunde Patton Kizzire setzt sich am Ende durch, feiert seinen zweiten Saisonsieg, aber das erst nach 6 Playoff-Löchern, die er gegen James Hahn bestreiten musste. Also eine sehr, sehr spannende Entscheidung bei diesem zweiten Turnier des Jahres auf der PGA Tour, dem ersten dann mit voller Kapelle und einem, was durchaus ja für Gesprächsstoff gesorgt hat, auch abseits des Golfplatzes, denn es wurde überschattet durch zwei Hiobsbotschaften. Desiree Wolf, unsere Expertin, natürlich hier wieder bei uns bei Nur Golf, auch beim zweiten Teil. Desiree, diese Raketenwarnung, die dann plötzlich über die Notrufsysteme auf Hawaii an alle, ja, Inselbewohner beziehungsweise auch Inselgäste ausgegeben wurde, die hat ordentlich für Schlagzeilen und auch für Herzklopfen bei den Beteiligten gesorgt.
Ja, ist ja klar. Also das war auch mein erster Gedanke, wenn das jetzt auch nicht die wichtigste Korrelation sein sollte, aber als das bei uns dann in der Presse war, ich habe das witzigerweise eigenartigerweise auf Twitter zuerst gelesen, weil Michelle Wee was gepostet hat. Das war tatsächlich die erste Twitter-Nachricht, die mich erreicht hat, von wegen, oh, what's up in Hawaii oder irgendwas. Und da habe ich gedacht, oh, was ist denn da? Und das klang dann doch so besorgniserregend, dass ich dann dem Hashtag gefolgt bin. Und dann kam das gerade so rein und haben alle ihre Screenshots dann da irgendwie gepostet. Und diese Nachricht hat natürlich auch die ganzen Golfer dann letztendlich betroffen, die da ja an dem Tag dann loslegen wollten und die Golfrunde in Angriff nehmen wollten. In Angriff nehmen ist in dem Fall auch ein schlechter Terminus. Und das war natürlich schon ein Riesenschock und da dann hinterher zu erfahren, ja, war falscher Alarm, also ist zwar natürlich wunderbar, dass es kein richtiger Alarm war, aber da fährt dir der Schreck, glaube ich, schon ordentlich in die Glieder, wenn du das so auf dem Handy siehst und dann so einen Katastrophenalarm hast.
Und die Spieler mussten damit natürlich dann auch erstmal umgehen, vor allen Dingen eben auch mit dieser Ungewissheit, was ist jetzt genau, wie verhalte ich mich? Zum Glück wurde es relativ schnell dann als Fehlalarm herausgestellt und Entwarnung gegeben, aber das dürfte dann doch vom einen oder anderen die Konzentration und die Vorbereitung natürlich durchaus unterbrochen haben und empfindlich gestört haben. Ein anderer hatte noch eine weitere Hyobs-Botschaft zu überwinden beziehungsweise damit umzugehen. Blaine Barber nämlich, der bekam die Nachricht, dass sein Caddy abends, nachdem er sie zusammen gegessen hatten, gestürzt war, auf den Kopf gefallen war und seitdem im kritischen Zustand im Krankenhaus liegt.
Genau, das war also für Blaine Barber natürlich eine fast ebenso schlimme Meldung und vom Ergebnis deutlich schlimmer, weil man nicht wirklich weiß, was eigentlich jetzt ist mit Corey Girmer. Also er ist wohl wirklich von so einem, also so ein Hochstuhl halt, so ein Barhocker oder irgend sowas runtergefallen, also ein Tick mehr Distanz jetzt als von einem ganz normalen Stuhl und hat halt einfach ganz unglücklich seinen Kopf am Boden offensichtlich dann angehauen und verletzt. Und hatte eine Schwellung dann um den Gehirnbereich und war halt nicht ansprechbar. Und Blaine Barber ist natürlich sofort ins Krankenhaus gefahren und war dann an seiner Seite. Aber da war er halt einfach bewusstlos und bis dato hat sich da jetzt auch nicht so wirklich viel getan. Und das war dann, das dann kombiniert mit dem Fehlalarm, der dann auch noch quasi zeitgleich dann eingetroffen ist. Und also da, das sieht nicht wirklich gut aus bei Corey Gilmer, Blutungen im Hirn oder sonst irgendwas möglich. Und insofern ist er wirklich in einem absolut kritischen Zustand. Und für Blaine Barber hieß es dann eben, okay, ich überlege jetzt mal, was ich überhaupt mache. Dadurch, dass er im Krankenhaus gar nichts ausrichten konnte, hat er wahrscheinlich auch, um irgendwie sozusagen sich abzulenken irgendwie, dann seine dritte Runde gespielt und hat seinen Bruder dann eben an der Tasche gehabt. Ja, da ist dann halt die Hoffnung, dass dich das irgendwie ablenkt und du dann deine Gedanken da zumindest zeitweise jetzt von diesem wirklich schlimmen Fall ablenken kannst. War aber natürlich nicht so wirklich durchführbar. Das kannst du natürlich nicht komplett dann wegschieben und hat dann keine besonders gute Runde gespielt. Ist natürlich im Leaderboard auch zurückgefallen, hat dann überlegt, ob er zurückziehen soll. Aber hat dann einfach, weil er so machtlos natürlich auch ist, wenn jetzt da sein Caddy im Krankenhaus liegt und wirklich gar nichts passiert, der nicht ansprechbar ist, er nichts für ihn tun kann, hat er sich halt gedacht, okay, jetzt spiele ich das Ding halt zu Ende. Und war, glaube ich, eine emotionale Achterbahnfahrt für ihn und tut mir auch leid, noch mehr leid tut's mir natürlich für den Caddy und ich hoffe, dass der wieder auf die Beine kommt. Und dass die rauskriegen, was da los ist und ihn entsprechend behandeln können.
Wir wünschen auf jeden Fall gute und schnelle Besserung und gucken jetzt auf das, weshalb wir eigentlich hier sind, wo wir eigentlich auch viel lieber drüber sprechen, auf das Sportliche nämlich. Und das hatte es absolut in sich. Auch da war es spannend. Patton Kizzire und James Hahn. Am Ende mussten sie ins Playoff. Über 6 Löcher ging das Ganze. Das längste Playoff auf der PGA Tour in den letzten 5 Jahren. Das war schon wirklich, wirklich nervenaufreibend, auch in dem Sinne. Die haben sich wirklich nichts geschenkt in diesem Playoff.
Nee, also ganz sicher nicht. Die haben diverse Male die 18 und die 17 gespielt. Da musste dann auch nach dem dritten oder vierten Playoff-Loch musste erstmal wieder eine neue Reihenfolge entschieden werden, weil die natürlich normalerweise nicht auf 5, 6, 7 Playoff-Löcher vorbereitet sind. Oder also die sagen halt erstmal die ersten 3, 4 an. Und beim ersten Mal an der 18 haben beide noch irgendwie ein Paar gespielt. Beim zweiten Mal an der 18 gab es dann Birdies, aber eben auch bei beiden. Dann die 17 im Paar, war nicht so aufschlussreich. Dann wieder beide ein Birdie an der 18, dann wieder beide ein Paar an der 18. Und dann bei der 17 war es eben dann so, dass James Hahn einen Bogey gespielt hat und Kizzire dann als der Sieger rausging. Die hatten beide während des Playoffs und eigentlich auch schon auf der Turnierrunde natürlich schon Momente, wo sie Chancen gehabt hätten, das Turnier für sich zu entscheiden. Und für James Hahn war es sicher enttäuschend, weil er natürlich mit einer unglaublich tollen Tagesrunde sich da überhaupt noch in den Playoff gespielt hat. Er hat eine 62 gespielt am Sonntag, natürlich unangefochten die beste Runde. Und hätte da sicher Patton Kizzire den Sieg noch sehr, sehr gerne streitig gemacht. Vor allen Dingen, weil James Hahn seine bisher erlangten 2 Siege auf der PGA Tour immer auch im Playoff tatsächlich errungen hat. Also das ist so ein bisschen seine Spezialität offensichtlich. Hat aber jetzt einfach auch mal nicht geklappt.
Geklappt hat's dann für Patton Kizzire und der war natürlich entsprechend zufrieden und hat sich entsprechend auch im Interview bei den Kollegen der PGA Tour geäußert. Es war ein Kampf, sagt er.
Today was a battle. I didn't have my best stuff. It was a wild week. It was a wild day. I didn't exactly make as many birdies as I would like, but it was kind of a survival mode and that playoff was quite a marathon. James played amazing to get in the playoff, and I expect him to keep playing well. And we made a few birdies, but it was kind of a grind. It was nice to come out on top.
Ja, Hahn, der hatte ja Rückstand, war damit auf die Runde gegangen. 12 Plätze hat er auf der Schlussrunde nochmal gut gemacht durch seine 62, die er da gespielt hat. Also eine wirklich großartige Runde. Am Ende hat es dann eben für ihn nicht gereicht. Patton Kizzire hat es gesagt. Er hat ihm aber trotzdem einen ziemlich heftigen Kampf geliefert. Und für Patton Kizzire ist es in dieser Saison bereits der 2. Sieg. Der hatte schon bei der OHL in Mayakoba gewonnen. Und diese Siegerfahrung, wie er selbst auch gesagt hat, die hat er umgemünzt, die hat er mitgenommen zu diesem Turnier und letztlich auch zum Turniersieg auf Hawaii.
Experience is huge, especially going toe-to-toe with Ricky there in Mexico. That was big for me to come out on top and to know that I can do it and to see myself do it. I used that experience today, and like I said, I didn't have my best stuff, but I was able to kind of get it done and make some pars when I need to, and had a nice little stretch there on 10 and 11. That was a big boost for me, and you know, it was a wild day, and it was fun to come out on top.
Ja, die Erfahrung zu wissen, Desiree, dass es einfach klappen kann, sehr hilfreich, gerade in so einem Marathon-Playoff.
Ja, entschuldige, ich muss einfach immer lachen, wenn ich ihn höre, weil Patton Kizzire ist sowas von, ja, im Deutschen gibt's da keinen Ausdruck dafür, aber sowas von gechillt irgendwie. Also er hat gerade sein zweites Turnier gewonnen, der kommt aus Alabama und hat wirklich diesen, im Amerikanischen sagt man, glaube ich, Southern Drawl, also dieses, ja. Dieses, ja, nö, war gut, I had fun, wo jeder eigentlich denkt so, hey, bisschen mehr Emotion vielleicht, aber das ist seine Art. Wahrscheinlich hilft ihm das auch auf dem Golfplatz, wenn du natürlich diese Ruhe bewahren kannst. Insofern, entschuldige, aber die Frage war eine andere von dir an mich, nämlich?
Dass er eben dieses Selbstvertrauen aus einem Sieg einfach braucht und dass das einfach helfen kann in so einem Marathon-Playoff.
Ja, danke. Entschuldige, Malte, aber ich bin kurz abgewichen.
Alles gut.
Ja, das ist das, was wir bei ganz vielen Spielern sehen und was ich immer gerne Good Memories nenne. Das ist einfach dieses, du kannst dann, wenn du in einer bestimmten Situation bist, einfach visualisieren, dass die Situation schon mal da war, also auch gerade, wenn du vielleicht in Rückstand gerätst und aber weißt, ich habe trotzdem schon mal ein Turnier gewonnen, weil ich diesen Rückstand noch aufholen konnte. Einfach dieses Wissen um deine Siegfähigkeit, die ist halt, das ist halt wirklich unbezahlbar und das hast du halt leider nicht, bevor du das erste Mal gewonnen hast. Insofern war dieser erste Sieg in Mayakoba für Patton Kizzire sicher wichtig. Aber dass er das jetzt so relativ kurz danach gleich wieder bestätigen kann, ist natürlich unschätzbar und also unschätzbar wertvoll für ihn. Und ich kann das verstehen, dass er gerade in Mayakoba ging es ja mit Ricky Fowler dann natürlich wirklich toe-to-toe, sagt er so schön. Also da war er natürlich auch mit einem absoluten Weltklasse-Spieler dann wirklich in Konkurrenz. Und James Hahn kann durchaus auch wundervolles Golf spielen. Und ich habe mir noch gedacht, dass das ins Playoff ging dann mit den beiden. Da habe ich nur gedacht, die sind so unterschiedlich als Spieler, aber das ist eine tolle Konstellation. Und ich hätte fast so ein bisschen auf James Hahn noch gesetzt, obwohl der natürlich auch, muss man sehen, der hat lang warten müssen. Dadurch, dass er natürlich weiter hinten im Feld gestartet ist und dadurch aber auch früher auf die Runde musste, hat der, glaube ich, es war, glaube ich, ungefähr eine Stunde, die er warten musste, bis eben Patton Kizzire dann letztendlich ins Clubhaus kam. Und insofern, ja, hat er gut weggesteckt, weil das Playoff war nicht so schlecht gespielt, aber Patton Kizzire hatte dann letztendlich die Nase vorne und hat offensichtlich die Ruhe und die Guts, das wirklich ordentlich nach Hause zu fahren.
Und das Ganze bringt ihm natürlich auch in Sachen FedEx Cup einiges, nämlich den Ausbau seiner ohnehin schon gehabten Führung. Wir hören mal rein, was er dazu gesagt hat.
Yeah, the first win was big, and this one's even bigger. To get a leg up on the FedEx Cup and to go back to number one, our ultimate goal is to be number one at the end of the year. We've got a long way to go, but a fast start's always a positive, and I'm excited to be back on top and look forward to chasing that cup.
Also er hatte die Führung natürlich in dieser Saison schon mal inne, aber jetzt aktuell ging er nicht als Führender auf diesen, oder in das Turnier. Pat Perez, der war vor ihm, da übrigens der Sieger des OHL Mayakoba im Jahr zuvor. Also ist ja klar, wer so früh in der Saison dann schon gewinnt, der ist dann auch weit vorne im FedEx Cup. Aber für beide so ein bisschen ein Boost, dieses Turnier, diesen Schwung kann man auf jeden Fall mitnehmen. Wir sprechen gleich noch hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de weiter über dieses Turnier, sprechen dann aber noch über einen, ja, der so ein bisschen enttäuscht hat und auch enttäuscht war zum Saisonstart, nämlich über Jordan Spieth, und er hat ein Problem in seinem Spiel ausgemacht, und das ist merkwürdigerweise das Putting. Dazu gleich mehr hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, hier ist Felix Amrain von Total Beklubbt. Aktuell gibt es eine große Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Lass uns wissen, was du von uns denkst, was du von uns hören möchtest und wie wir das Programm noch besser gestalten können. Schenk uns 5 Minuten deiner Zeit und nimm an der Umfrage teil. Den Link findest du auf Facebook, Twitter oder auf unserer Homepage meinsportradio.de. Vielen Dank.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50-Euro-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Sony Open auf Hawaii, unser Thema hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Wir sprechen über dieses Turnier weiter, das Patton Kizzire gewonnen hat, damit auch seine Führung im FedEx Cup ausgebaut hat. Aber wir müssen natürlich auch über die sprechen, die weiter hinten kommen. So zum Beispiel über Jordan Spieth, der ist geteilter 18. geworden, hat sich auf der Schlussrunde nochmal mit einer 66 nach vorne gespielt. Aber der hat ein Problem ausgemacht, dass er eben nicht so wirklich in Topform nach Hawaii gekommen ist. Das hat man ja in der letzten Woche schon beim Tournament of Champions gesehen und das hat sich hier auch nochmal wieder bestätigt, darüber Jordan Spieth gegenüber den Kollegen der PGA Tour.
Yeah, I got a lot out of my game these past 2 weeks. You know, you come down to Hawaii ideally in form, but if you're not quite there, then you're trying to, you know, gather information. And I think I can go into my next kind of couple weeks off and get some good work in, kind of dial things in, and then I'll have the 3 week stretch that was a huge stretch for me last year, that Phoenix Pebble LA stretch, that I'm really looking to springboard into a solid 2018.
Also er spielt sich aber so langsam in die richtige Form, die Serie. Das ging jetzt bei der Sony Open auf Hawaii auf der ersten Runde gar nicht gut los für ihn, obwohl das Ergebnis, das nackte Ergebnis mit einer 69 gar nicht so schlecht ist. Hätte aber deutlich besser sein können, wenn er an der 8 am ersten Tag nicht dieses Quadruple-Bogey gespielt hätte.
Ja, das war halt die Totalkatastrophe. Die passiert einem Spieler mal, passiert Jordan Spieth jetzt auch nicht oft. Aber war natürlich jetzt gleich in der ersten Runde so ein bisschen so ein Downer für ihn. Dafür ist die 69 wirklich noch ziemlich okay, aber wir hatten ja schon drüber berichtet, er hat einfach 8 Birdies gespielt an dem Tag und verhaut sich dann den Score an einem einzigen Loch, wo er dann 4 überspielt. Also das war wirklich eine Katastrophe von Baum zu Baum, von Zweig zu Zweig und mit dem 4. oder 5. Schlag dann erstmal in einem Green Bunker. Also ja, da fragt man sich natürlich, wie, wenn es mal nicht läuft, dann läuft es halt wirklich gar nicht, um jetzt keine derben Ausdrücke zu bemühen. Und insofern ja, hat er da, glaube ich, am ersten Tag schon Federn gelassen. Die Rundenergebnisse sind konstant bei ihm, aber er hat es halt auch nicht geschafft, unter die 66 zu kommen, die er dann Samstag und Sonntag gespielt hat. Und insofern ist es halt, wenn du da so guckst, so bei den top-platzierten Spielern, Kizzire mit 2x einer 64, James Hahn mit 62, 65, das sind halt dann nochmal 2 richtig deutlich bessere Runden, die dich dann da weiter nach vorne spülen und dir eine bessere Ausgangsposition bringen. Bei Jordan Spieth ist es ein bisschen so, das hat mir jetzt gerade an das erinnert, was ich vorhin zum Eurasia Cup gesagt habe. Die sind auch noch nicht ganz irgendwie in der Saison angekommen, also zumindest nicht alle Spieler, siehe Henrik Stenson. Und insofern ist es auch dieser Eurasia Cup war ein Zwischenergebnis und zeigt jetzt so ein bisschen auf, wo die einzelnen Spieler noch an sich arbeiten können. Und genau dasselbe sagt Jordan Spieth natürlich von sich selbst. Und insofern ist es auch wirklich immer wieder gut zu sehen, dass natürlich so ein Spieler dann dahin fährt, dass der sowieso vielleicht auch instinktiv weiß, also ganz auf dem Punkt bin ich noch nicht. Aber jetzt gucken wir mal, was noch zu verbessern ist.
Und da hat er vor allen Dingen das Putting als Problem ausgemacht. Das war ja das große Manko, vor allen Dingen bei diesem Quadruple Bogey dann am Ende nicht. Da hat er ja, hast du ja gesagt, mehrfach die Bäume getroffen. Da lag es eher daran. Aber so insgesamt, das Putting, das hat noch deutlich Luft nach oben. Und darüber spricht er auch beim Golf Channel.
Ideally not very difficult, but when we get out there, it is a lot of times difficult to trust exactly what you're working on when you start thinking about how much you want that putt to go in versus just, you know, set up, trial and error, and if it goes in, great. If it doesn't, great. You know, I'll move on to the next hole. That's kind of hard for us to do as competitors. So that's what I struggled with a little this week, but I did a good job of recognizing when that was the case, still trusting what I was trying to trust, and if it missed, you know, realize that I'm not quite dialed in and I'll move on to the next hole and try and improve there.
Also Unterschied zwischen Umsetzen der Trainingsergebnisse in Sachen Putting im Training und dann eben auch im Wettkampf.
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema für jeden Sportler sowieso. Wir kennen ja die sogenannten Trainingsweltmeister in jeder Sportart, die also da unglaubliche Leistungen dann irgendwie abliefern und wo du sagst, Menschenskinder, Wahnsinn, und dann schickst du die auf ein Turnier, auf einen Wettkampf, auf irgendeine Art von Wettbewerb. Und dann kommen Nerven dazu, dann kommen eben Wettbewerbsbedingungen dazu und auf einmal läuft das gar nicht mehr so wie im Training. Und Jordan Spieth hat das, finde ich, sehr eloquent und sehr gut beschrieben. wie dieser Unterschied eben ist. Klar, du kannst auf einem Putting Green stehen und dann machst du da 5 Putts hintereinander rein. Ein paar gehen rein, ein paar nicht und es geht um nichts. Es geht ja nur um so ein bisschen jetzt so Erkenntnisse über deinen Bewegungsablauf und wie du das jetzt anstellst. Und dann stehst du halt auf der Runde und dann geht's halt doch um was. Das ist eine ganz andere Anspannung. Du bist auch letztendlich, auch wenn das jetzt natürlich Top-Athleten sind und wenn die trainiert sind, ist es halt auch anstrengender, wenn du dann da schon so ein paar Stunden auf der Runde bist. Du hast dann nicht die Ruhe, die du hast, wenn du jetzt gerade mal so gemütlich auf dem Putting Green stehst. Und insofern ist es tatsächlich schwierig, diese Trainingsleistung dann im Wettbewerb umzusetzen. Das ist immer noch mal was Neues. Und er hat es sehr anschaulich erklärt, dass er sagt, gut, aber ich bin eigentlich so weit zufrieden, dass ich zumindest sehe, wenn ich praktisch diese unter Wettbewerbsbedingungen dann Fehler mache oder praktisch auch in seinem Mindset vielleicht irgendwas nicht ganz gestimmt hat, dann bin ich so weit, dass ich aber sagen kann, okay, das war jetzt so und so und das kann ich dann verbessern. Also, dass du zumindest dir so von außen so ein bisschen zugucken kannst und deine eigene Leistung A einschätzen und B dann eben im Idealfall auch verbessern kannst.
Und er gibt sich aber noch ein bisschen Zeit, hat selbst gesagt, so 8 bis 10 Runden brauche ich, glaube ich, noch, bis ich wieder da bin, wo ich gerne bin und wo dann vor allen Dingen auch das Spiel mit dem Putter wieder komfortabel von der Hand geht.
Ja, und ich meine, wir wissen alle, dass Jordan Spieth zeitweise, also zumindest auch zu seiner besten Zeit, einer der weltbesten Putter, wenn nicht sogar derjenige, welcher war. Und es ist schon ein wichtiges Asset in seinem Spiel. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass er jetzt ja nicht der super extreme Longhitter ist. Und insofern, das heißt es nicht, dass er deswegen nicht aufs Grün kommt. Aber das Putten ist was, was seinem Spiel eine sehr, sehr hohe Qualität verleiht. Und wenn dieser Aspekt nicht ganz wirklich auf dem Punkt ist, dann verliert er schon einfach dann deutlich auch sichtbar dann in den Turnierstatistiken. Und insofern denke ich, da ist er jetzt am Arbeiten. Das ist aber auch was, das ist so ein Touch beim Putten, der kommt von heute auf morgen. Also und das ist ja nicht so, dass er noch nie gehabt hätte. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Wir werden Jordan Spieth mit Sicherheit in einer Topform noch sehen diese Saison. Dauert es halt einfach so lang, wie es dauert. Allgemeinplatz, 5 € ins Phrasenschwein, aber das ist halt, du kannst es nicht erzwingen und wenn du dann da stehst in so einem Turnier und einfach, du merkst es. Also ich glaube einfach, dass er schon Donnerstag, Freitag so ein bisschen merkt, nee, ich bin, natürlich kann ich noch aufholen und natürlich gehen die volle Pulle dann Samstag und Sonntag rein, aber instinktiv weißt du, glaube ich, naja, okay, ist jetzt gerade halt auch nicht das Wochenende aller Wochenenden gerade für mich jetzt. Machen wir hier mal sinnvolle Arbeit und bauen drauf auf.
Das Wochenende aller Wochenende, das hatte Justin Thomas im letzten Jahr bei der Sony Open, in diesem Jahr auch nicht ganz so gut. Aber wenn man mal auf seinen Scoreboard guckt, 67, 67, 66, 68, da kann man absolut mit zufrieden sein. Das Problem ist bei diesen Weltklasse-Spielern natürlich immer der Fluch der guten Tat und dass die eigene Latte, die man eben so hochgelegt hat durch Ergebnisse aus der Vorsaison. Justin Thomas, ja, in dieser Woche, weil sein regulärer Caddy länger ausfällt wegen einer Fußverletzung, mit Bones McKay an der Tasche. Der hatte seit 25 Jahren die Sony Open als Caddy nicht mehr begleitet, kennt sich natürlich trotzdem auf dem Platz aus. Wie groß war der Einfluss von Bones bei diesem Ergebnis von Justin Thomas?
Weiß man nicht. Also ich denke, Bones hat da sicher ist da nicht negativ aufgefallen, in Anführungszeichen. Also es ist natürlich für einen Spieler immer eine Umstellung, wenn der Caddy wechselt, aus jetzt Verletzungsgründen im Fall von Justin Thomas. Und Bones ist einer der erfahrensten Caddies überhaupt, hat aber natürlich diese Long-Time-Relationship mit Phil Mickelson gehabt. Und ich glaube, es war für beide sicher interessant, miteinander auf die Runde zu gehen. Bei uns sicher ein toller Caddy insgesamt. Und wir hatten auch schon drüber gesprochen, wie das dann ist, wenn der den Platz nicht so kennt jetzt aus den letzten Jahren. Meine Güte, also wie gesagt, ich gehe von aus, dass bei uns sich das in den Tagen vor Turnierbeginn entsprechend angeschaut hat. Und Justin Thomas hat natürlich einfach durch seine Vorjahresleistung ja sowieso schon bewiesen, dass er diesen Platz fantastisch spielen kann. Was aber tatsächlich auch, wie du so schön sagst, auch echt eine Hypothek sein kann, weil ich habe mir auch gedacht, wenn du im Vorjahr so eine Leistung ablieferst und da wirklich auf dem Platz das Blaue vom Himmel runterspielst und natürlich triumphal auch das Turnier gewinnst, ist es natürlich schwierig, das dann im Folgejahr zu bestätigen und da wieder ranzukommen. Weil selbst wenn Justin Thomas das Turnier gewonnen hätte und er hätte das mit so einem halbwegs normalen Score gewonnen, wären ja auch schon alle enttäuscht gewesen, dass er nicht irgend so eine Fabelrunde gespielt hat. Weißt du, also so, das ist jetzt so dieses Jammern auf höchstem Niveau, da hat er die eigene Anforderungen natürlich da und auch die Erwartungen der Zuschauer und der Presse und der Golfwelt natürlich so hochgeschraubt. dass ich mir schon gedacht habe, oh, das wird schwierig, da ranzukommen. Insofern, das ist ein super solides Ergebnis, aber ein geteilter 14. Platz interessiert einen Herrn Justin Thomas natürlich überhaupt nicht, wenn der dieses Turnier so unglaublich toll gewinnen kann, wie er das eben im letzten Jahr gemacht hat.
Da sind die Ziele in dieser Saison natürlich dann auch noch ein paar andere als eben solche Platzierungen rauszuholen für Justin Thomas. Gucken wir noch auf Stefan Jäger, geteilter 54. am Ende geworden. Eine starke Runde zum Auftakt, 68, eine noch stärkere zum Abschluss, eine 66, dazwischen zweimal 70. Insgesamt kann Stefan mit dem geteilten 54. zufrieden sein.
Ja, auf jeden Fall. Also er hatte eine sehr aufregende Schlussrunde, hat da wirklich, also am Anfang, die Scorecard, das sieht immens lustig aus, weil er wirklich angefangen hat, super mit einem Birdie, dann Bogey, dann Birdie, dann Bogey, dann Birdie, dann Bogey. Also er hat die ersten 6 Löcher wirklich dann im Endeffekt, Ergebnis war dann letztendlich Paar gespielt, aber eben wirklich hin und her. Und hat erst dann irgendwie so ein bisschen, man hatte so das Gefühl, Fuß gefasst und hat dann nochmal Birdies hinterher geschoben, nämlich an der 9, 10, 11 und auch an der 18 noch dann eben ein Birdie gespielt. Insofern ist diese 66 vom Schlusstag hart erarbeitet. Hat viele Birdies dann gemacht, aber eben am Anfang zu viele Bogies. Ich glaube trotzdem, dass der Score unterm Strich sehr, sehr gut ist. Auch der erste Tag war sehr gut. Und ja, es ist jetzt, wir können nicht jede Woche da einfach hingehen und von Stefan Jäger erwarten, dass er Top 10 oder Top 3 da irgendwie rausgeht. Der findet sich, finde ich, immer besser zurecht und hat dann eine sehr gute Schlussrunde gespielt und wir gucken da einfach weiter zu und freuen uns dran, dass er auf der PGA Tour spielt.
Das machen wir und wir gucken jetzt zum Abschluss von Nur Golf auf meinsportradio.de auch nochmal zur European Tour rüber. Da ging es in Südafrika zur Sache BMW SA Open und am Ende gab es einen Jungfernsieg von Chris Paisley. Wie es dazu kam und vor allen Dingen, wer ihm dazu verholfen hat, das gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
European Tour auf meinsportradio.de bei Nur Golf. Unsere nächste Station BMW SA Open, hosted by the City of Ekurhuleni im Glendower Golf Club vor den Toren Johannesburgs, also in Südafrika. Und am Ende setzte sich wieder einmal bei diesem Turnier kein Südafrikaner durch, sondern erneut ein Engländer. Chris Paisley nämlich, der holte seinen, ja wie sagt man denn das eigentlich, seinen Jungferntitel. Im Englischen heißt das Maiden Victory, Desiree.
Seinen ersten Sieg würde ich empfehlen. Jungfernsieg klingt so nach Jungfernstieg. Das ist zwar bei dir als Hamburger verständlich, aber also es ist ihm, glaube ich, auch egal, wie wir das nennen. Er ist überglücklich und hat seinen allerersten Sieg auf der European Tour damit eingefahren und ja, Gratulationen von mir.
Und wir wissen natürlich auch, dass er keine Jungfrau mehr ist, denn er ist verheiratet und hatte seine Frau auch an der Tasche. Und wie das mit einer Frau, mit der eigenen Frau an der Tasche ist und wie es vor allen Dingen bei den beiden zusammen klappt, das hat er bei den Kollegen der European Tour
oh mein
erzählt.
Gott. Ja.
She's only caddied for me a couple of times, you know, in small pro events and amateur events. But, you know, she doesn't know that much about golf, but she knows me obviously better than anyone. And, you know, times when, you know, she kind of was getting a little bit uptight or going a little faster or walking faster, she would just calm me down. And she was just massive this week and can't say enough how good she was.
Also hat nicht viel Ahnung von Golf, aber sie kennt ihn und das ist, glaube ich, bei so einem jungen Spieler oder zu einem, der zumindest solche Erfolge noch nicht hat und solche Situationen bisher erst sehr selten erlebt hat oder eben auf dem Level noch gar nicht erlebt hat, viel wichtiger als jetzt große Golfkenntnis.
Ja, vielleicht nicht auf Dauer sozusagen viel wichtiger. Ich glaube, dass so ein, gerade so ein junger Spieler auch dann letztendlich einen erfahrenen Caddy irgendwann braucht, der ihn so ein bisschen auf Spur bringt. Aber wenn du jetzt so eine Momentaufnahme nimmst oder auch natürlich eine generelle Tendenz nimmst, mein Lieblingsbeispiel ist da immer Patrick Reed, der ja auch gerne mit seiner Frau oder mit seinem Schwager oder mit Bruder, was weiß ich, keine Ahnung, also auf jeden Fall mit einem Familienmitglied auf Tour geht und die dann an der Tasche hat. Dieser Wohlfühlfaktor ist offensichtlich nicht zu unterschätzen, kann ich auch nachvollziehen. Kann klappen. Natürlich ist es für die Spieler immer wichtig, dass sie einen Caddy dabei haben, der sie lesen kann. Also ein Caddy, der unfassbar viel Golfwissen hat, der den Platz gut kennt, aber mit dem Spieler nicht zurechtkommt, bringt halt auch gar nichts. Das ist das extreme Gegenbeispiel. Und in dem Fall ist halt so, dass der Caddy mehr für die mentale Arbeit zuständig ist, dass seine Frau natürlich, dann hat er ja jetzt anschaulich geschildert irgendwie, dass sie ihn natürlich besser kennt als irgendwer, das ist ja klar. Und dass sie dann halt spürt, wenn er dann irgendwie sich verkrampft oder was auch immer und dann offensichtlich auch die richtigen Worte findet, um ihn da dann wieder auf Spur zu bringen auf dem Golfkurs. Und insofern hat es in dem Fall sehr, sehr gut geklappt und hat ihm offensichtlich auch sehr gut getan. Wie gesagt, ich denke, das kann jetzt nicht zwingend so eine Dauerlösung sein, weil ich schon finde, dass die Caddy-Arbeit als solche im Idealfall dann eben aus zwei Faktoren besteht. Aus dem, was seine Frau ihm da geben konnte, nämlich natürlich eine Unterstützung auch im mentalen Bereich und ein sich gut verstehen. Das kann sie natürlich besser als jeder andere, aber große Teile von dem gepaart mit Golf-Sachverstand und auch der technischen Hilfe. Es wird einfach bei deinem Turnier X, was dann folgt, die Situation kommen, wo du eigentlich einen Rat eines Caddies mal brauchen kannst, nehme ich das Eisen oder nehme ich das andere Eisen oder wie greife ich jetzt an oder wie stelle ich jetzt meine Taktik um oder bleibe ich dabei? Also es gibt schon auch jetzt diffizilere Fragen, die im Caddy-Tum dann irgendwann mal aufkommen und ich glaube, also wenn du nur mit so einem Familien-Caddy unterwegs bist und er sagt jetzt ja dazu, dass die Frau nicht so viel Golf-Sachverstand hat, das hat er ja gesagt. Also es gibt ja natürlich auch Brüder, Schwestern, auch Frauen, Schwager, sonst irgendwie Familienmitglieder von Golfern, die selbst Golfer sind und da als Caddy wunderbar funktionieren, weil sie aber natürlich auch vom Fach sind. Also das meine ich halt. Das gehört eigentlich schon auch dazu. Insofern hat er da jetzt einfach für dieses Turnier offensichtlich genau die richtige Lösung gefunden und hat ja auch wirklich selbst gesagt, I played out of my skin. Also da hat er wirklich alles möglich gemacht.
Eben, und am Ende mit 3 Schlägen Vorsprung gewonnen und den Südafrikanern mal wieder in die Suppe gespuckt. Die warten weiter auf den Sieg beim Heimspiel bei diesem traditionsreichsten Turnier in Südafrika und beim zweitlängsten ausgetragenen Open Championship der Welt. Nur The Open sind noch älter, BMW SA Open, natürlich unter anderem Namen, beziehungsweise unter anderem Sponsor. 1893 zum ersten Mal ausgetragen gewesen, da gab es BMW natürlich noch gar nicht, aber auf jeden Fall der nächste Südafrikaner, der es nicht geschafft hat, hier zu gewinnen, das war Brandon Grace, der hatte zum Start der Woche den ersten Platz inne gehabt mit einer 65, sich am Freitag dann ja mit einer 71 wieder rausgeschossen aus der Führung, mit einer 66 und 68 dann am Wochenende noch nachgelegt, wurde am Ende Zweiter, eben 3 Schläge zurück. Er konnte den Sieg von Paisley aber neidlos anerkennen und sprach bei der European Tour auch über sein eigenes Spiel.
The guy who's going to win today is the guy who played the best. You know, he certainly played the best golf today. He was flawless from the start to the end. You know, a couple of iffy things on the first hole, but you know, managed to make a great up and down. And you know, sometimes you get that up and down keeps your round going. Sometimes it can really rattle you. But he played flawless golf, I must say. He was really great under the pressure. And every time I threw something at him, you know, he responded. So it was good. But for me, obviously, you know, not the result I wanted. But I'll still take a second with my first week back.
Also er hat ihm alles abverlangt, aber Paisley, der hat sich durchgesetzt. Die Südafrikaner insgesamt natürlich in Phalanx bei diesem Turnier an den Start gegangen. Dritter übrigens JC Ritchie, auch ein Südafrikaner, aber so die großen Namen aus Südafrika, wie zum Beispiel Charles Schwartzel oder wie auch Ernie Els, der ja auch sowas wie der Ausrichter dieses Turniers ist, die hingen dann doch weiter unten im Leaderboard.
Ja, leider, aber es ist halt auch hier, ich wiederhole mich heute und langweile mich selbst schon. Ich hoffe, ich langweile den Zuhörer und dich nicht zu sehr damit.
Ist
aber
ja gleich vorbei.
Das ist ein wichtiger Hinweis in dem Fall. Nein, aber es ist halt tatsächlich immer noch, also das Programm der sowieso der Top-Golfer, noch mehr muss es sein, bei den Majors fit zu sein. Und das ist jetzt noch nicht, die sind noch im Saisonstart. Siehe Jordan Spieth, der sagt, ich muss noch daran arbeiten. Siehe Henrik Stenson, der beim Eurasia Cup noch gar nicht irgendwie in seiner Topform ist. Und auf der anderen Seite ist eben, was dann auch zu diesen First-Time-Winnern führt, die ja sehr, sehr oft in diesem Saisonbeginn ja, zu Erfolgen kommen, ist natürlich nicht nur einfach, dass die Konkurrenz fehlt, weil es bei Patton Kizzire zum Beispiel natürlich Justin Thomas und Jordan Spieth am Start sind. Also da kannst du dich über mangelnde Konkurrenz nicht beklagen. Aber die halt unter Umständen ein anderes Timing haben und junge Spieler eine große Chance haben, am Saisonanfang wirklich so Turniere für sich zu entscheiden. Und in dem Fall ist es halt auch so, dass ich, ja gut, Ernie Els hat jetzt eh im Moment nicht seine absolute Topform, da würde ich das jetzt nicht als außergewöhnlich bezeichnen. Aber ich glaube schon, dass wir sind immer noch nach der Winterpause und dass da halt jetzt andere Spieler halt gerade auf dem Punkt fit sind und sich die Turniere dann holen. Brandon Grace hat eine super Leistung letztendlich auch abgeliefert, hat aber halt einfach, war deutlich unbeständiger. Wenn du mal guckst, ich meine, Chris Paisley hatte halt einfach eine richtig gute Woche, was Brandon Grace ja auch in seinem O-Ton entsprechend formuliert hat. Das hat einfach der gewonnen, der auch am besten gespielt hat. Chris Paisley hat auf seiner Scorekarte genau 3 Bogies, eins am ersten Tag, eins am zweiten Tag, eins am dritten Tag, keins am Finaltag. Mhm. Und dann spielt er halt am Finaltag schön verteilt, ganz gleichmäßig, also mathematisch wunderbar dargestellt, über so eine 18-Loch-Scorekarte halt 6 Birdies und holt sich den Turniersieg. Bei Brandon Grace ging es halt runter und drüber. Ich meine, der hat 1, 2, 3, 4, 5 Eagles allein gespielt in dieser Turnierwoche. Hat aber dann halt am Finaltag auch mal ein Double-Bogey dabei und so und mal ein Bogey dabei und weniger Birdies und dann geht's halt nicht ganz nach vorne. Und bei Ernie Els und auch bei allen anderen war es jetzt einfach so, dass die noch nicht auf dem Punkt fit sind. Und was nicht heißt, dass das nicht demnächst alles passieren kann. Auch Dylan Fratelli zum Beispiel, einer meiner Lieblingsspieler, nur auf einem geteilten 20. Platz, war jetzt einfach auch nicht berühmt. 3 Runden mit einer 7 vorne dran, da, ja, damit gewinnst du halt da keinen Blumentopf.
So sieht's aus. Kein Blumentopf also für die Südafrikaner dann am Ende, auch wenn sie sich natürlich, auch wenn die Ziele in der Saison andere sind, für das Heimspiel immer besonders viel vornehmens zumindest nach außen hin verkaufen. Aber was sollen sie auch sagen, wenn sie angesprochen werden, ob du beim Heimspiel deine beste Leistung abrufen willst, wenn sie sagen, nö, ich nehme nur das Antrittsgeld mit, mache ein bisschen Heimaturlaub, ansonsten spiele ich ein bisschen Golf. Das käme auch nicht so besonders gut an.
Nein.
Wir werden natürlich den weiteren Verlauf der European Tour weiter beobachten hier auf meinsportradio.de bei Nur Golf, unserem wöchentlichen Golfrückblick, aber auch bei unseren werktäglichen Updates und unseren Vorschauen auf die aktuellen Turniere. Auch das findet ihr alles bei uns hier auf meinsportradio.de am besten zu hören mit unserer App für iOS und Android. Die gibt's in den entsprechenden Stores, kostet nichts, bietet euch aber Vollzugriff auf alles, was wir auf meinsportradio.de produzieren. Und da machen wir ja weitaus mehr als Golf. Natürlich sehr viel Golf, aber auch noch andere Sportarten, wie zum Beispiel in den nächsten 14 Tagen Tennis. Tennis aus Melbourne mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Philipp Joubert vor Ort mit seiner Expertise zu den Australian Open, immer werktags im Daily Down Under, beziehungsweise sogar am Wochenende. Da arbeiten die Kollegen natürlich auch jeden Spieltag der Australian Open bei uns hier. Die ausführliche Analyse und Zusammenfassung auf meinsportradio.de. Desiree, vielen Dank für diese Woche bei Nurgolf.
Gerne.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.